das nicht Napoleon gesagt? Ich erwarte mir von einem herausragenden General nicht, dass er in besonderen Situationen Außergewöhnliches tut, sondern dass er in außergewöhnlichen Situationen in der Lage ist, Normales zu tun.
Krass.
Also, dass er einfach weiter dabei bleiben kann. Und viele Menschen, die ich auch in akuten Krisen erlebt habe, haben diesen Test nicht bestanden.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, Morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Podcast aus der Reihe Hose und Spörle, Mensch, Maschine, Morgen. Heute haben wir ein Thema, das gerade nach Corona super hip war, aber ist für das ganze Leben relevant, und zwar das Thema Resilienz. Robust war gestern, warum wir antifragil werden müssen. Resilienz, wir gehen gleich darauf näher ein. Mein Name ist Matthäus Hose, ich bin Geschäftsführer von einer Medienunternehmen im Bereich professionelle Elektronik. Wir machen die Markt und Technik, die Elektronik, Elektroniknet und ein paar Events dazu. Mit Professor Matthias Spörle. Hi Matthias.
Hallo Matthias.
Von der Uni Seekirchen.
Privatuniversität Schloss Seeburg, ganz
okay.
Genau.
Wir auch nicht machen, schlecht.
Noch besser, wir machen dort Technologieakzeptanzforschung. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, wie Menschen auf Technologie reagieren, wie sie gut damit umgehen können und wann sie möglicherweise auch überfordert davon sind.
Cool. Wir machen seit vielen Jahren Vorträge auf der Embedded World in Nürnberg. Die heißen immer Media Summits, seit 20 Jahren schon. Oder bei uns im Unternehmen hier in H, bei Componiers. Resilienz war mal so ein richtiges Modewort. Das kannte früher keiner. Ich wollte sagen, keine Sau. Das darf man ja nicht sagen.
Auf keinen Fall. Das wird rausgepiepst.
Kannte keiner. Das kommt aus dem schönen lateinischen Wort resiliere, wie wir alle wissen. Das heißt zurückprallen, abprallen. Das prallt alles an mir ab. Das ist Resilienz. Was juckt es die deutsche Eiche, wenn sich die Wildsau an ihr kratzt?
Ja.
Lass uns ein bisschen schlecht draufkommen. Erstmal von uns hier und uns Zuhörern und Zuhörenden, beiden sterben im Jahr ungefähr 0,8%. Jedes Jahr sterben 0,8%. Wie viele Menschen kennt man im Durchschnitt?
Naja, was ist die Frage, wie du kennen definierst? Na, ich habe ja tausende von Facebook-Freunden. Ja. Die hängen ganz,
gibt's Facebook noch,
ja. Ja, die hängen, ja, genau, das Gesichtsbuch. Genau, die hängen ganz eng an mir zusammen. Es gibt ein paar Hinweise, dass man eine persönliche Beziehung möglicherweise, also die Literatur wird immer ein bisschen kritisch gesehen, das war nicht eindeutig geklärt, etwa zu 150 Personen plus minus kann man persönliche Beziehungen aufrechterhalten. Also
okay.
Man könnte sagen so bis zu 150. Aber wir leben ja auch, du hast Corona auch schon angesprochen, das war nochmal ein Boost für diesen Trend. Es gibt auch einen gewissen Trend zur Vereinsamung. Ja, interessanterweise.
Also weniger Kontakte dann.
Ja, ja. Interessanterweise auch gerade, wenn man in Städten lebt. Ja, je größer das soziale Aggregat ist, desto höher ist das Risiko, dass man auch in der Gruppe verloren geht. Das kennen wir auch aus anderen Phänomenen. Beispielsweise, wenn es um soziale Hilfeleistung geht, wenn du irgendwann bedroht wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir geholfen wird, von anderen viel größer, wenn nur wenige in deiner Umgebung sind, als viele.
Okay.
Weil bei vielen sagt man dann, ah, das kann jemand anders machen.
Gemeinsam einsam. Es ist dieses Thema mit der gemeinsam einsam.
Ja.
Schönes Lied von einer tollen Gruppe. Das ist ja auch so bei Erste-Hilfe-Kursen oder bei Erste-Hilfe-Leisten. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Es sind ja genug andere da, die helfen können.
Genau, genau. Die sind möglicherweise auch besser als ich qualifiziert,
ja,
und so weiter und so weiter.
Zweitens habe ich ein sauberes Hemd an.
Genau.
0,8% statistisch gesehen, natürlich liegt es auch ein bisschen am Alter. Wenn wir 150 Menschen kennen, dann würde das bedeuten, dass im Jahr ungefähr 1,2 Personen, die ich kenne, sterben. Irgendwann, das ist eine schlimme Nachricht für uns hier, irgendwann sterben wir alle.
Ja, gibt es auch substanzielle Evidenz dafür. Ja.
Aber es gibt ja generell ein buntes Potpourri an Katastrophen. Es gibt Artensterben, es gibt Atomkrieg, es gibt Kriegsführung, es gibt Corona, es gibt Flüchtlingskrise, es gibt Hunger, es gibt Klimaerwärmung, es gibt Terrorismus, Vulkanausbruch, Umweltverschmutzung, bla bla bla. Die Frage ist, kannst du uns mal den Unterschied sagen zwischen der Krise, die wir ja gefühlt seit immer haben, eine Krise, eine Katastrophe und eine Apokalypse?
Oh.
Okay. Krise, Katastrophe, Apokalypse. Damit sie zu Hause angeben können, sagen, nein, es ist keine Krise, es ist eine Apokalypse.
Genau. Jetzt.
Es ist keine Ehekrise, es ist eine Ehe-Apokalypse. Damit sie einen Unterschied sagen. Könntest du uns mal kurz den Unterschied erklären?
Genau. Also ganz eindeutig definiert ist das natürlich nicht, aber eine Krise definiert sich über einen gewissen Zeitraum und ist verbunden mit einer Heraus- oder möglicherweise auch temporär mit einer Überforderung. Ja. Ist aber definiert als eine zeitlich definierte Episode, die auch dann ein Ende hat und einen Anfang. Und innerhalb dessen findet dann eine Bewältigung statt oder eben auch nicht. Aber in der Regel ist das dann ein Prozess, der durchlaufen wird. Und dann ist die Sache auch abgehakt, auch mit den eigenen Ressourcen zu bewältigen. Und das ist ein Unterschied zur Katastrophe. Katastrophe kann so definiert werden, dass man sagt, die eigenen Ressourcen, das könnten soziale Ressourcen sein, könnten aber auch Stressverarbeitungsfähigkeiten sein, es könnten auch körperliche Ressourcen sein, könnten auch finanzielle Ressourcen sein. Die eigenen Ressourcen reichen nicht zur Bewältigung aus. Definition einer Katastrophe. Da müssten dann von externen, anderen, also von Außensystemen, muss dann Hilfe eingefordert werden. Das ist ein Unterschied bezogen auf die Krise. Und dann die Apokalypse, naja, gut. Das hat schon so auch eine spirituelle, philosophische Bedeutung. Also könnte man definieren als gemeinsames Gutnacht. Ja? Wenn man dann sagen würde, hier ist dann ein Szenario, bei dem die Ressourcen auch aggregiert für große Systeme nicht mehr zur Bewältigung ausreichen.
Das ist auch ein bisschen, ja, krass. Schön, das wissenschaftlich mal herzuleiten, weil man Sprachgebrauch, je nachdem, wenn man so im Südbadischen ist oder also in Baden-Württemberg im Süden vor allen Dingen, ist alles eine Katastrophe.
Okay, ja, ist alles eine Katastrophe, ja.
Eine Katastrophe.
Ja.
Und, oder im Pfälzischen, das ist ganz lustig. Wir haben gehört, dass 0,8% der Menschen, die pro Jahr sterben, ungefähr, hierzulande. Dann werden die Menschen aber immer älter. Das heißt, sterben eigentlich immer weniger Menschen prozentual. Mhm. Es sterben immer mehr Menschen absolut, weil es einfach mehr Menschen gibt, aber sterben prozentual immer weniger Menschen. Da wollen wir mal hoffen, dass kein Asteroid diesen Supertrend versaut.
Ja, natürlich.
Also es gerade noch abgehen.
Ganz genau, ja.
So, also, wir gerade Phrasen gemäht haben.
Ja, jetzt genau. Das wäre jetzt wirklich einfach total schade, wenn jetzt da so ein schwarzes Loch vorbeifliegt, ja, oder wenn jetzt völlig vor der Zeit, also irgendwann wird die Sonne ja ausgebrannt sein, aber wenn die jetzt so praktisch in 3 Wochen ausbrennt, das wäre total schade, sozusagen.
Es ist so, es gibt ja, das kriegen wir ja gefühlt mit, Klimawandel, je nachdem, wo man gerade sein Leben verbringt, gibt es den oder gibt es den nicht?
Genau,
abhängig. In manchen Ländern gibt es ihn nicht.
Ja,
das kannst du. In anderen Ländern gibt es ihn dafür umso mehr. Das liegt ein bisschen immer an der politischen Regierung, die gerade an der Macht ist.
Genau.
Ob es ihn jetzt gerade besonders stark gibt oder nicht.
Genau.
Tatsache ist, es gibt immer mehr Umweltkatastrophen, die verzeichnet werden, zum Beispiel von der Münchner Rückversicherung.
Mhm.
Swiss Re. Munich Re.
Wollte gerade sagen,
das ist auch toll, sind beide toll.
Genau.
Apropos, wenn Sie Werbung machen wollen, auch Schleichwerbung, relativ unterschwellige Schleichwerbung, die man gar nicht so durchschaut auf den ersten Blick.
Gar nicht erkennbar ist.
Können sich gerne an uns wenden, den Namen finden Sie im Internet und dann bringen wir Sie groß raus. Es werden immer mehr Umweltkatastrophen verzeichnet, aber es gibt immer weniger Tote.
Ja, das ist ganz interessant. Also warum werden mehr Katastrophen verzeichnet, auch Umweltkatastrophen? Da haben wir einerseits solche Aspekte wie mit dem Klimawandel, also keiner.
Den es nicht überall gibt, nur in einzelnen Ländern.
Genau, ganz genau. Aber was ja relativ unstrittig ist, ist, dass wir jetzt aktuell einen Anstieg haben in der Durchschnittstemperatur. Und damit gehen bestimmte Dinge einher. Ich will jetzt ja gar nicht auf die ganzen Modelle eingehen, aber so als einfache Regel, das ist ja Physik-Grundwissen, ist das so, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Ja? Und ein System, was wärmer ist, hat auch mehr Energie in sich. Das heißt, es ist total plausibel. Wie gesagt, diese Klimamodelle unterscheiden sich drastisch, aber es ist zwei gemeinsame Nenner sind auf jeden Fall, dass die Extremität zunimmt, weil mehr Energie drin ist, und dass sowas wie Niederschlag, bezogen auf der erhöhten Kapazität der Aufnahme von Wasser, dass auch die Niederschlagshäufigkeit zunimmt. Und deswegen hat man möglicherweise wirklich ein Mehr, ein Zuwachs an Katastrophen. Aber ein ganz entscheidender Faktor ist, früher gab es auch Regen-, Monsumartige Katastrophen, aber halt in Gebieten, wo niemand gewohnt hat. Oder man hat es nicht mitbekommen. Und inzwischen wohnen wir Menschen doch an sehr vielen Orten. Und deswegen gibt's jetzt an derselben Stelle, wo früher einfach, hätte man es gar nicht mitbekommen, gibt's jetzt eine Unwetterkatastrophe. Jetzt. Genau. Warum? Weil jetzt da halt Menschen wohnen.
Ja.
Das heißt, du musst, wenn du über den Du hast recht. Ich finde es auch gut, dass du einsteigst in diese allgemeine Panikmache. Das tut auch unserem Publikum sehr gut. Genau, also mit der schöne Wertschätzung.
Du bist mit deiner Angst nicht alleine.
Nicht alleine, genau. Und sie ist auch wirklich wahr. Genau, das ist sehr schön. Ja, das ist ein Verschwörungspodcast. Ja. Ja, genau. Also du hast recht, dass die Anzahl der Katastrophen zunimmt. Aber das liegt nur teilweise an den klimatischen, beispielsweise Ausgangsbedingungen. Teilweise liegt es auch daran, dass wir einfach mehr Gebiete bewohnen und auch zu mehr Gebieten medialen Kontakt haben, sodass wir Katastrophen mitbekommen, an denen halt vorher irgendwelche Gnus verendet wären, ja, oder irgendwelche Wildschweine ertrunken wären. Genau, das wäre halt dann vorher gar nicht aufgefallen.
Jetzt fällt es auf.
Ja.
Der Klimawandel ist ein interessantes Beispiel. Also pack die Badehose ein, gilt ja wahrscheinlich jetzt für große Teile der Menschheit. Wenn man den negiert, sagt, es gibt ihn nicht, ja, ist das ein Beispiel, wir reden heute über Resilienz. Ja. Resilienz ist wirklich wichtig, ja. Um durch Krisen, Apokalypsen und Katastrophen, alles drei, nacheinander bitte, nicht auf einmal, sonst ein bisschen viel, durchzukommen, braucht man Resilienz.
Ja.
Ist es eine Resilienz, wenn ich sage, es gibt keinen Klimawandel, weil, wie ein bekannter amerikanischer Politiker gesagt hat, es schneit im Winter wie Sau. Nicht wie Sau, es schneit im Winter sehr stark. Also gibt's, das ist so viel zum Klimawandel.
Ach so, das war seine Begründung von der Person nach dem Motto, kann es nicht geben, weil es schneit ja so viel.
Ja, genau. Ja, ist auch so. Warum kann es nicht sein? Ist es dann ein Zeichen der Resilienz oder ist es eher ein Zeichen, dass ich nicht meine Augen öffnen möchte für die Probleme?
Also es gibt in der Tat den Verarbeitungsmechanismus der Verdrängung.
Ist das Resilienz, wenn ich verdränge? Ist nicht so. Ist mir, gebe mich nichts an.
Ja, also es gibt zwei Arten, also ganz grundsätzlich gibt es zwei Arten, wie wir mit den Umgang mit Krisen besser gestalten können. Das eine ist, wir arbeiten direkt am Stressor, an dem den der Stress auslöst. Das wären solche Dinge wie beispielsweise, man macht sich Gedanken, ob man Deiche erhöht, zum Beispiel. Ja, dann arbeitet man direkt am Auslöser. Der zweite Weg, das ist sozusagen der psychologische Weg, man ändert überhaupt nicht den Stressor, sondern man ändert die Art, wie man ihn wahrnimmt und ob man ihn wahrnimmt. Und da gehört die Verdrängung dazu. Es ist einer der Abwehrmechanismen.
Werbung. Ein elektronisches Display ist nur so gut wie die Innovation dahinter. Ob im Auto, in der Industrie oder im Consumergerät, die Anforderungen steigen, die Möglichkeiten auch. Entscheidend ist, wie gut Sie diese Möglichkeiten nutzen. Auf der Electronic Displays Conference am 11. und 12. März in Nürnberg trifft sich die Display-Industrie, um zu zeigen, was morgen Standard wird. Neue Materialien, bessere Lesbarkeit, schnellere Schnittstellen, Augmented Reality. Weitere Infos zu Programm und Anmeldung unter electronic-displays.de. Werbung Ende.
Und jetzt hast du gefragt, ob das was Sinnvolles ist. Genau. Für eine gewisse Zeit, wenn du ansonsten gelähmt bist und gar nicht mehr handlungsfähig bist, ja, da ist die Verdrängung, und die hat so einen schlechten Ruf.
Ja.
Ja, aber für eine gewisse Zeit, wenn ansonsten der Stressor dich droht zu überrollen, Stichwort Katastrophe, dann ist eine Verdrängung sinnvoll, damit du funktional bleiben kannst.
Ida Schumacher ist eine ganz bekannte Münchner Kabarettistin, die ist in 50er Jahren schon gestorben, aber die ist ein Genie gewesen. Die hat die Trampanritzenreinigungsdame gemacht und so. Und die hat mal gesagt, das ist mir wurscht, wenn die Welt untergeht, dann fahre ich zu meinen Verwandten nach Niederbayern. Also, ja. Auch wenn sie jemand
Abstand verstanden gewinnen.
Hat, der nicht die Norddeutschen innen, das heißt, mir wurscht, wenn die, mir ist es gleichgültig, wenn die Welt untergeht, ich bin einfach nicht da.
Ja.
Da gibt es ja auch diesen bekannten jüdischen Witz, warum ein jüdischer Witz, sag mal so wahrscheinlich, ja. Treffen sich zwei Frauen, die eine hat Trauerkleidung an, sagt die andere, oh, Trauerkleidung, was ist Ihnen denn passiert? Mein Mann ist gestorben. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, an was denn? Ja, an Grippe. Ah, zum Glück nichts Ernstes. Das ist, finde ich, sehr lustig. Das ist die Frage jetzt eben, wir haben jetzt eine Pandemie hinter uns. Ja, und es gibt natürlich auch immer schon die ganzen Massenmedien, da kommt jetzt irgendwie Schweine, Vogel, was weiß ich was, komische Namen haben sie teilweise, da werden neue Pandemien am Horizont gezeichnet, haben auf jeden Fall Aufmerksamkeit, weil Corona wirklich, auch man kann es ja auch leugnen, aber Leute sind daran gestorben, das kann man nicht leugnen.
Schwer zu leugnen.
Ja, das, selbst so blöd kann keiner sein, aber ja, weiß man nicht. Pandemien kommen wahrscheinlich wieder. Die Frage ist erstens, welche? Und zweitens, wie verhalten wir uns dann? Also zum Beispiel 91, da war ich bei der Bundeswehr und dann kam der erste kann man so nicht sagen, aber der erste Golfkrieg, Amerika gegen die USA mit ein paar Willigen gegen Irak, wegen Kuwait damals. Und da waren Gasmasken ausverkauft im Februar 91. Ja, also der Krieg ging los, Kuwait wurde besetzt im Sommer 90 und dann da waren Gasmasken ausverkauft und im Jahr 20.
In den USA oder in Deutschland ausverkauft?
In den USA, in Deutschland, ja.
Ja, okay. Und, okay.
Da gab es noch kein Amazon. Im Jahr 2020 war Klopapier ausverkauft. Und im Jahr 2015, 16, genau, als Übergriffe gab im Kölner Dom an Silvesternacht, wenn du dich erinnerst, da war Pfefferspray kurzfristig nicht mehr erhältlich bei Amazon.
Okay.
Never let a good crisis go to waste.
Ja.
Verändert sich unser Verhalten im Zeitablauf, was Krisen anbelangt? Also werden wir resilienter? Zum Beispiel Corona interessiert heute fast keinen mehr.
Mhm.
Ja, es gibt immer noch Menschen, die unter Long-Covid leiden. Mhm. Aber so richtig interessieren tut Corona keinen mehr, wie es noch vor 2 Jahren war.
Genau. Das Thema ist sozusagen durch.
Ja.
Das Interessante ist, dass natürlich das Virus an sich hat eine ganz andere Medienrezeption. Ja, also dass dem Virus ist das egal, ganz genau, ja. Also wir sind aus dem pandemischen Zyklus, sind wir draußen, jetzt halt endemisch, halt ein Begleiter jetzt geworden. Ja, und ja, natürlich. Ja. Jetzt aktuell,
ist es eine Resilienz oder eher eine Gleichgültigkeit dann? Weil da muss man schon, möchte hier keine Korinthenkackerei machen, was ist, aber ist es resilient oder gleichgültig?
Gleichgültigkeit kann ja auch eine Form der Resilienz sein. Wenn du jemand bist, der das Gefühl hat, ich habe keine Kontrolle über die Situation, dann kann es sinnvoll sein, sich damit nicht zu beschäftigen. Die Frage ist, wie sehr schadest du anderen Menschen im Umgang damit? Wenn du dann beispielsweise, also was ja wirklich der Realität widerspricht, wenn du die Existenz des Virus absprichst und deswegen dich auch für andere Personen riskant verhältst, dann schädigst du ja andere. Dann würde selbst ich sagen, jemand, der sagt, okay, wenn das dein Verarbeitungsmechanismus ist, ausblenden. Ja, das machen ja viele einfach, auch Verantwortung ausblenden. Ja, wenn du mit Leuten über ihre Anteile redest, an Dingen, die nicht gut gelaufen sind. Ja, in der Regel kommst du da nicht zu 100%, wenn du die Personen einzeln fragst. Ja. Wenn da irgendwie 3 Leute was verbockt haben und jeder soll seinen Anteil aufzählen und dann machst du nachher selber die Summe, kommst du, wenn du das gut aufrundest, auf 40%. Ja, genau. Und wenn du die Anteile nimmst, wenn du jeden fragst, was ist die Schuld der anderen, wenn du das aufaddierst, kommst du auch so 150%. Ja?
Krass. Ist wirklich so?
Ja, genau. Also diese Unterschätzung, also bei positiven Dingen wird der eigene Anteil überschätzt, bei negativen Dingen wird der eigene Anteil unterschätzt.
Sind Menschen so, ja.
Ja, Selbstverdienlichkeit, genau. Also, das kann schon auch ein sinnvoller Mechanismus sein, aber wenn man jetzt dann so realitätsfremd ist, dass man eigene Verantwortung so abgibt, dass man anderen schadet, das ist dann der Punkt, wo wir als Gesellschaft intervenieren müssten. Ja? Aber das ist natürlich auch nicht so ganz leicht. Aber das wäre der Punkt.
Ich meine, man wächst ja in jeder Krise.
Ja.
Also muss man auch mal sehen, wir haben ja auch durch Corona zum Beispiel viel gelernt. Ja.
Super Punkt.
Wir haben ein paar Sachen wirklich verbessert. Wir haben, also am Anfang war es ein bisschen hektisch, verstehe ich, ist kein Vorwurf, aber war hektisch. Ja. Und wir haben ja viel gelernt dabei und Leute sind auch deutlich lockerer geworden im Umgang. Mhm. Wenn du am Anfang gehustet hast in der U-Bahn oder so, da bist du ja quasi
Panik. Kurz vor der Steinigung und,
ja, krass.
Auch bezogen auf Chinesen, ja, chinesische Studierende.
Klassischer Rassismus.
Genau,
Anfassen.
Die dann schon semesterlang in Berlin waren. Plötzlich werden die angefeindet wegen des Virus oder man steht denen skeptisch gegenüber. Ja?
Ja.
Dabei sind die ja die ganze Zeit hier vor Ort gewesen. Ja? Also das ist natürlich dann, solche Logiken sind fernab jeglicher Intelligenz. Aber
kommen vor.
Genau, das sind halt diese Mechanismen. Aber ich finde einen Aspekt sehr, sehr wichtig. Ohne Stressoren. Also der Stressor ist der Stimulus von außen. Und der Stress ist die körperliche Anpassungsreaktion darauf. Stress, Stressor. Ohne den Stress, den wir erleben, gibt es kein Wachstum. Ein ganz wichtiger Punkt. Letztendlich sollten wir pro Stress sein. Ja?
Mhm.
Was ist Training? Wenn nicht ein Stress für den Muskel?
Mhm. Oder von den Knochen, zum Beispiel Osteoporose wird verhindert durch oder
Seilhüpfen. Ne?
Genau.
Genau.
Ich bin ja, weißt du, habe ein bisschen mit Kampfsport zu tun gehabt Da gibt es im Taekwondo oder auch im Karate Bruchtests. Mhm. Und durch das, dass du mit der Ferse zum Beispiel Bretter durchschlägst, ja, beim Axtkick oder was auch immer, oder Fersendrehschlag, wenn du es öfter machst, bildet sich da mehr Calcium am Fersenbein. Und das Fersenbein wird härter und bricht weniger leicht.
So ein großartiger Mechanismus.
Ja, zum Beispiel. Also klassische Abhärtung, der Stress, der den Knochen trifft, das ist ein harter Impuls. Ja. Und durch das Wiederholen, wird der Knochen härter.
So ist es. Was du halt vermeiden willst, ist, dass du den Bruchtest so stark machst, dass es dann bei dir zu einem Bruch des Knochens kommt.
Ja, genau.
Ja, das ist dann wieder sozusagen zu viel.
Aber der Stress hilft mir quasi, dass ich einfach da besser werde und weniger verletzungsanfällig werde mittelfristig.
Richtig, genau.
Da, ohne Belastung wäre das nicht so.
Wenn wir jetzt sagen, was könnte ein Praxistipp sein? Dieses Vermeiden von Stress. Ich will keinen Stress. Ist verständlich, aber falsch. Wir sollten eigentlich Stress suchen, weil uns das die Möglichkeit gibt für Wachstum. Welcher Stress ist aber schädlich? Ein Stress, der zu intensiv ist, Stichwort, wenn der Knochen bricht, oder ein Stressor, der zu stark ist, ein Stressor, der außerhalb meiner Kontrolle ist. Ja? Und wenn du beispielsweise Sport machst, deine Psyche weiß, du kannst jederzeit aufhören. Du willst nicht. Damit trainierst du deine mentale Stärke. Aber du weißt in dir, du könntest aufhören. Also nicht zu intensiv, in meiner Kontrolle. Ja? Und ein wichtiger Punkt, in der Dauer. Immer begrenzt. Der Mensch ist durchaus gemacht für Stress. Aber der Mensch ist nicht gemacht für Dauerstress.
Genau. Das sind genau die Foltermethoden, die zum Einsatz kommen, auch noch heute. Eben lange laute Musik, lange das Licht anlassen, lange Nahrungsentzug, lange Stresspositionen einnehmen. Ja. Und du weißt nie, wann was passiert.
Ja.
Also wann die Musik wieder losgeht, wann sie wieder das Licht anmachen.
Genau.
So setzt man Leute unter Stress, und zwar unter einem schlechten Stress, der natürlich krank machen wird.
Genau. Für die Arbeitswelt gilt das auch. Also du hast jetzt praktisch so an Folterszenarien verwiesen, auf Folterszenarien verwiesen. In der Arbeitswelt gilt das aber auch ganz genauso. Weißt du, wenn du jetzt dich anguckst, das interessiert mich ja auch sehr, wie du das erlebst. Erlebst du das so, dass du manchmal Hochstressphasen hast in der Arbeit? Ne? Wo ich sagen würde, das ist förderlich.
Ja.
Aber es muss dann ein klares Ende geben. Oder ist es so, dass du dich als dauernd unter Strom erlebst? Das wäre dann eine eher kritischere Prognose.
Ich kann ein Beispiel sagen, was echt Stress macht, als Beispiel aus dem täglichen Leben. Ich rasiere mich im Bad, rasiere mir den Kopf und alles. Mhm. Und ab oben sind so Lampen, die in die Decke eingelassen sind, und eine macht die flackert die ganze Zeit, das seit Wochen. Das macht mich total wahnsinnig. Ich bin da ein paar Minuten drin, ich muss da rausgehen, weil dieses Flackern, ich kann die Lampe aber nicht austauschen, weil ich keine Ersatzlampe bestellt habe bei Amazon oder einem anderen Versender. Und das stresst mich total.
Ja.
Weil ich mich einerseits wehrlos fühle, weil ich so doof bin, die Lampe nicht zu wechseln.
Ja. Bist du dann dir selber gegenüber aggressiv?
Genau, wie aggressiv, und das stresst mich.
Ja.
Das ist echt erstaunlich. Jeden Tag gehe ich da raus und bin gestresst.
Großartig.
Also die Arbeit selber weiß ich genau, was du meinst. Ich meine, jeder kennt Stresssituationen.
Ja.
Aber in der Regel sind die eigentlich gar nicht so schlimm. Was schlimm ist, ist länger währende Unsicherheit und halt, wenn Ängste geschürt werden. Also zum Beispiel, wo eine Resilienz hart aufzubauen ist Arbeitsplatzverlust. Mhm. Dieses Gefühl, ich werde nicht mehr hundertprozentig gebraucht.
Korrekt.
Und es wird ja von Vorgesetzten als Attrition oder was auch immer, gibt es Programme, das einzusetzen. Und das ist einfach schlimm, weil Menschen damit Schaden zugefügt wird. Und das auch über eine gewisse Dauer macht natürlich krank. Genau. Da kann man auch keine Resilienz entwickeln, außer man kann Gleichgültigkeit entwickeln. Aber wir haben ja das vorher schon besprochen.
Ja.
Deswegen das Thema mit Unterschied zwischen Gleichgültigkeit, Klimawandel nicht in diesem Land und Resilienz ist eben nicht das Gleiche.
Korrekt.
Resilienz heißt, entscheide mich bewusst oder ich versuche bewusst mit Stress umzugehen.
Ja.
Und ihn nicht zu verdrängen. Wird schon nicht so schlimm sein.
So ist es.
Was leider das menschlichere Verhalten ist wahrscheinlich.
Wenn
das Thema in unserer digitalen Welt. Was ist denn digitale Resilienz?
Also digitale Resilienz hat mehrere Interpretationsrichtungen. Das eine ist, dass man sagt, okay, wie müssen digitale Systeme aufgebaut sein, sodass sie gegenüber einem Stressor, beispielsweise einem Netzwerkausfall oder einem Hacking-Angriff, ja, dass sie bezogen auf diesen Stressor noch weiterhin funktionieren. Das sind dann redundante Serversysteme beispielsweise, ja, oder unterbrechungsfreie Stromversorgungen und solche Sachen.
Du wirst lachen. In der Markt und Technik und auch in der Elektronik, wir schreiben sehr viel über USVs oder unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Und das ist ein super spannendes Thema. Oft unterschätzt, ja, bis es mal ausgefallen ist.
Genau, bis es dann mal weg ist. Ganz genau. Dann ist plötzlich ein ganz wichtiges Thema.
Auf einmal ist der Stress groß und die Resilienz gefragt.
Genau, ganz genau. Ja. Und also redundante Systeme vorhalten und so weiter und so weiter. Das geht dann da rein. Und der andere Aspekt ist eben auch beim Menschen dann digitale Resilienz. Wann ist für dich die digitale Arbeit etwas Positives, vielleicht auch etwas Stimulierendes? Neue Wissensinhalte vermitteln, neue Kompetenzen erwerben. Ja? Auch Lernen ist ja auch ein Stressor, ein bisschen. Ja? Mhm. Und das sind alles Dinge, die halte ich nicht nur von meinem Beruf wegen her, sondern auch generell, wenn ich auf den Menschen gucke, halte ich die für wertvoll. Ja? Und da ist dann aus der Perspektive ist digitale Resilienz ein Umgang mit der digitalen Medienlandschaft, der mich dazu befähigt, ihn gut zu bewältigen und sogar die Informationen, die da sind, noch besser zu verarbeiten.
Ich würde gerne mal, wir wollen Ihnen ja Hilfestellung geben.
Tipp der Woche.
Ich würde mal 5 Punkte sagen, du kannst immer was dazu sagen, dann die einem helfen könnten, den Stress selbst abzubauen, beziehungsweise besser umgehen zu können.
Generell oder?
Generell,
jetzt für digitale?
Da gibt's spannende Beispiele. Das Digitale fällt da mit rein. Erstmal ist es ein Stress- und Emotionsmanagement. Das heißt, ich erkenne erstmal, dass ich jetzt in einer stressigen Situation bin. Krise, Apokalypse, Katastrophe, was auch immer, oder alles drei, dann ist wirklich stressig. Ich manage das, ich sehe, erkenne das erstens. Zweitens, ich halte ein soziales Netzwerk. Es ist wirklich interessant, dass man denkt, die Welt geht unter und ich bin die ärmste Sau auf der Welt und dann rede ich mit Kollegen und denen geht's ganz genauso. Also zum Beispiel in meiner beruflichen Position, ob man die jetzt mag oder nicht, aber die Probleme, die ich habe, die haben alle anderen auch in der beruflichen Position. Das ist einfach so. Genauso wie Fahrkartenkontrolleure, die Probleme haben, dass sie beleidigt werden von irgendwelchen Idioten und so. Das sind einfach Probleme. Und das Erstaunliche ist, dieses Teilen von negativen Gefühlen hilft.
Ja, so ist es. Also in vielen Therapierichtungen, weiß ich noch, gibt es die Intervention des Sharings, bei dem dann Personen etwas darstellen oder berichten, inszenieren oder reflektieren. Und die Aufgabe von anderen, die mit dabei sind, ist einfach nur, ähnliche Rückmeldungen dazu zu geben, zu Dingen, die sie erlebt haben.
Weight Watchers, diese ganzen, Gesprächsrunden, lasst uns eine Gesprächskerze anzünden. Da kann man sich drüber lustig machen. Genau. Aber es hilft tatsächlich. Weil der Mensch ist ein soziales Tier und möchte nicht alleine gelassen werden.
Genau so ist es.
Der dritte Punkt, also Stressmanagement. Zweitens soziales Netzwerk. Und drittens eine gesunde Umgebung. Das hilft auch, weil ich einfach, wenn ich gesünder lebe, schlafe und so weiter, bin ich stressresistenter. Also einfach ist das körperliche Einflüsse positiv gestalten. Dann als viertes, wenn ich Probleme sehe, handeln, einfach was machen, generell im Umgehen. Und das fünfte, und das würde ich gerne wieder aus dem Kampfsport beziehen, ist Strukturen schaffen. Beispiel, im traditionellen Kampfsport verbeugt man sich vor seinem Partner. Ich sage jetzt extra nicht Gegner, sondern Partner, vor dem Wettkampf oder was auch immer, Kickboxen macht, Taekwondo, was immer. Man verbeugt sich, man schafft eine Struktur. Und auch, wenn man, es gibt im Western, wenn eine Schlägerei ist, der eine Cowboy krempelt den Arm, die Ärmel hoch, Bud Spencer krempelt die Arme hoch, Ärmel hoch, er haut jetzt zu, oben auf den Kopf, bumm. Er schafft quasi eine Struktur, er krempelt die Arme hoch und weiß, jetzt ist es Zeit zu kämpfen. Wenn ich mich verbeuge im Dojo, also im Trainingsraum, weiß ich, jetzt ist Zeit zu kämpfen. Wenn ich Muster habe, in Stresssituationen,
sehr schön,
die helfen. Ich möchte jetzt nicht auf Atemtechniken eingehen, aber dieses 3x1, da gibt es so schöne Atemtechniken, die jedem helfen können, in der Stresssituation einen kühlen Kopf zu behalten oder sie wieder zu sammeln. Und das Strukturen schaffen ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, um resilient zu werden.
Total. Gibt es diese schönen Spruch, Disziplin ist Freiheit?
Oh,
klingt
schön,
Klingt so scheinbar wie ein Widerspruch, ist aber überhaupt nicht der Fall. Dadurch, dass du durch die Disziplin Strukturen hast, dadurch, dass du die Strukturen Disziplin hast, kommst du auch besser weg, schaffst du es besser, wenn diese Strukturen mal gebrochen sind. Ja? Und das geht genau in diese Richtung. Ja, Strukturen helfen, sich selber an die Hand nehmen. Ja, Kleinigkeiten. Nach 11 Uhr wird nicht mehr gegessen. Ne? Solche Sachen. Ja?
Morgens oder abends?
Ja, genau. Also ich dachte eher an abends. Und ja. Das kann man dann noch vorlagern und noch weiter und noch weiter und noch weiter. Kleine Schritte wäre so ein Aspekt. Aber ich mag die ganzen Sachen, die du gerade vorher genannt hast. Viele Menschen haben ja auch ihre Emotionen gar nicht im Griff, sondern sind im Griff der Emotionen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist leider ein generelles Phänomen. Ich glaube schon sagen zu können aus meiner aus der Forschungslage und aus meiner Lebenserfahrung, dass es da Variationsschwankungen gibt, also durchaus Fluktuation zwischen den Menschen. Aber insgesamt ist das so, dass wenn bei dir eine Emotion aktiviert ist, dass die sich dann auch auf andere Dinge auswirkt, die mit dem Stimulus gar nichts zu tun haben. Wenn ich also an dein Flackerbild denke, dann kommst du raus aus dem Ding, bist gestresst und genervt. Und das ist so eine Mischaggression, die du hast dir gegenüber, weil du es immer noch nicht hinbekommen hast. Und bezogen auf die Lampe, was total lächerlich ist, weil die Lampe das ja auch gar nicht rezipieren kann. Aber ist ja egal, es ist ja lustig.
Ich denke schon, dass sie weiß, was sie tut.
Ja, das denkst du, genau. Es gibt Leute, die schreien ihren Laptop an. Ja, absolut. Ja, auch die gar keinen Mikrofoneingang haben. Ja, also absurd. Genau, die tun das. Ist ja auch in Ordnung. Darfst du auch machen, schrei deine Lampe an. Der entscheidende Punkt ist, wenn du danach einen Anruf bekommst, ja, dann gehst du mit dieser Anspannung in dieses Gespräch rein. Ja, obwohl, da ist ja gar nicht die Lampe dran. Also aller Wahrscheinlichkeit nach. Ja. Und auch nicht du selber. Ja, auch aller Wahrscheinlichkeit nach.
Deswegen bist du auch Professor Psychologie.
Ja.
Und wenn die Lampe dran geht, dann kommt Professor Spörle zum Einsatz.
Dann müssen wir auch über andere Behandlungsformen reden. Ja, dann sind wir auch ganz definitiv im anderen Bereich unterwegs. Ja, ist völlig richtig. Wir haben jetzt sehr viel über Resilienz geredet. Und Resilienz ist in der klassischen Bedeutung erstmal nur, dass der Stressor kommt und ich bewältige den und komme dann auf das Ausgangsniveau zurück. Ein anderer schöner Begriff in dem Zusammenhang ist Antifragilität. Das heißt, ich nehme den Stressor auf, gehe mit ihm um und bin dann sogar besser als vorher. Ich profitiere vom Stressor. Ein Beispiel in der Biologie, wenn man das jetzt so machen würde, oder aus der Ökologie, wäre so etwas wie ein regelmäßiger kleiner Waldbrand, der dieses kleine Gestrüpp wegmacht.
Macht die Natur.
Genau. Und dadurch entstehen keine großen Waldbrände in dem Maße. Ja? Weil es immer wieder kleine Stressoren gibt.
Das hilft, ja.
Ja. Und dadurch wird der Wald robuster. Es ist besser, er brennt manchmal etwas, als jahrelang überhaupt nicht. Und dann bleibt das ganze Totholz liegen und dann gibt es ein Feuer, was so groß ist, dass auch die großen Bäume, die bestanden hätten, das gemacht hätten, nicht mehr überstehen. Und das ist der Unterschied zwischen Resilienz und Antifragilität. Ein antifragiles System wächst durch die Stressoren. Ein resilientes kommt nur wieder in den Ausgangszustand. Und das ist interessant.
Noch zum Abschluss würde ich gerne noch auf das berufliche Umfeld eingehen in Stresssituationen für Führungskräfte. Da haben wir mal einen Vortrag zugehalten, in einem Media Summit, gerade nach Corona. Wir haben ja drei zentrale Aufgaben an die Führungskräfte gesehen. Das erste ist es mit der Struktur geben, auch Mitarbeiter Struktur geben. Das
für
hilft.
Sich und andere.
Ja. Also einfach, dass ein Muster ist, gibt ja, machen gute Firmen, haben ein Krisenmanagement und haben einen Plan, wenn das passiert, dann das. Also es schadet tatsächlich nicht, wenn man einfach auch für einen Notfall mal geregelt gewappnet ist oder wenn schlimme Cyberangriffe passieren, da gibt es ja in der Regel das bei größeren Unternehmen sowieso, was passiert, wenn das passiert. Zweitens eine Gruppenidentität stiften. Dieses Gefühl, mein Problem ist riesig, riesengroß, wenn ich in der Firma bin, wo ich mich aufgehoben fühle und mit meinem Vorgesetzten, mit Kollegen, was auch immer, mich austauschen kann, eine Identität habe, ist das Problem nicht mehr so groß.
Korrekt.
Ist nicht auf meinen Schultern. Und das Dritte ist, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, obwohl es so einfach aussieht oder sich anhört, konsistente Botschaften senden.
Ja, das ist natürlich für dich aus einer Medienperspektive auch total wichtig. Ja, einmal hier hinschwingen, dann wieder umschwingen. Der schlechteste Führungsstil. Gibt sehr schöne Forschung dazu, unter anderem auch von Google vorangetrieben. Der schlechteste Führungsstil ist der unberechenbare. Also ich gebe ja als Praxistipp in den Trainings immer, ne, wenn du als Führungskraft ein Arschloch bist, dann sei es wenigstens immer.
Ne? Kriegen wir hin.
Ja, dann kann man sich wenigstens drauf einstellen.
Ja.
Weißt du, das ist ein schöner Punkt.
Ja, also, der verunsichert Menschen und Verunsicherung ist schlecht fürs Betriebsergebnis.
Genau, also am besten ist natürlich, wenn du keins bist, aber wenn du eins bist, dann sei es wenigstens konsistent, weil dann können sich die Menschen dir gegenüber eine Mauer aufbauen.
Ist das gefährlich am Psychopathen, oder? Man muss auch dass sie eben verschiedene Gesichter haben.
Glatt. Ach, genau.
Genau, und da weißt du nie genau, wie du ihn einordnen kannst. Und so. Das ist ja auch ein Trick in der Menschenführung oder im Menschenumgang, dass ich einfach schwer berechenbar bin.
Ja.
Ich verunsichere die Menschen, weil ich zum Beispiel mich echt schlecht verhalte oder aggressiv.
Ja.
Im nächsten Augenblick bin ich schleimfreundlich.
Ja.
Der Mann ist total oder das Gegenüber
was
ist total verunsichert.
Total genau. Verunsichert, genau. Und dann kannst du natürlich mit dem Dolchstoß dann schneller kommen.
Genau.
Ja.
Deswegen wollen wir das nicht sein, deswegen wollen wir konsistente Botschaften senden. Und der Professor Spörle sagt, wenn Sie ein, darf man Arsch sagen oder muss man das rausschneiden? Ja. Wenn Sie ein Arsch sind,
wenn dann, Sie ein schwieriger Mensch sind.
Wenn Sie ein schwieriger Mensch sind, dann bleiben Sie das. Alle freuen sich darüber.
Eine steile Interpretation von dem, was ich gesagt habe, aber ich verstehe, du willst Richtung Schlusswort und da ist auch was dran. Ist gut. Ja. Ja,
vielen Dank, dass Sie bei unserem Podcast Hose und Spörle Menschmaschine und morgen wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Ciao, alles Matthias. Gute, bis zur nächsten Apokalypse.
Hose und Spörle, Mensch, Maschine, Morgen ist ein Podcast der Komponiers GmbH. Weiterführende Infos finden Sie in den Shownotes. Musik und Stimmen von Intro, Outro und Trennern sind KI-generiert. Auch Werbung kann in manchen Fällen KI-generiert sein. Eine Produktion aus dem Jahr 2025.